Moin Lukas.
Moin Lutz, Grüße.
Was geht ab?
Du, wir sehen uns nach deinem Urlaub wieder, wir hören uns nach deinem Urlaub wieder und wir haben Titeltore Temperamente im Gepäck. Wir gucken auf die Fußballwoche zurück und wir schauen so ein bisschen, was am vorletzten Bundesligaspieltag passiert ist.
So machen wir es. Es war das Wochenende der Abschiede, oder es ist immer noch das Wochenende der Abschiede und gleichzeitig auch der Aufstiege, der Abstiege. Es ist einiges passiert und damit gehen wir auch schon rein. Wie viele Folge ist das überhaupt? Ich bin durcheinander gekommen hier mit unserer Lückenfüller-Folge, könnte man sagen. Ich glaube Folge 29, oder?
Ja, wir gehen schnell auf die 30 zu, aber 29 machen wir jetzt.
Machen wir. Wir gehen rein. Los geht's. So, da sind wir wieder. Schottland war schön, damit auch ab Thema Urlaub abgehakt, weil wir haben so viel schon wieder auf dem Zettel. Ich habe erstmal eine Einstiegsfrage für dich. Ich muss gucken, dass ich mich nicht in Rage rede, wie so oft zum Beginn der Folge, weil es ist gerade taufrisch. Der FC St. Pauli ist aufgestiegen und hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, direkt quasi mit den ersten Worten nach Abpfiff gegen den HSV zu schießen. Und in Form oder in Person von Hürzeler gesagt: Ja, nächstes Jahr gibt es keine Steigerungsläufe im Volkspark, das können wir uns jetzt sparen. Ja, okay. Okay, Göttlich hat gesagt: Glückwunsch auch an Kiel und Holtby und
Ab.
Arp, dass sie Vereine gefunden haben, mit denen oder einen Verein gefunden haben, mit dem sie aufsteigen können. Und da muss ich sagen: Ja, Sticheleien, alles schön und gut. Und grundsätzlich finde ich das auch immer schön. Aber den Moment finde ich komisch, wenn man gerade so was Großes erreicht hat, eigentlich sich nur um den Stadtrivalen zu kümmern und nicht einfach mal stolz auf die eigene Leistung zu sein. Ich bin natürlich komplett biased und finde es einfach richtig kacke. Habe mich da sehr drüber aufgeregt. Und ja, ich kann auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass der HSV sowas nicht auch gemacht hätte. Finde es aber immer sehr schade, dass man eigentlich als Gewinner dasteht und nicht die Größe hat, auch als so einer aufzutreten. Und möchte die Frage direkt an dich weitergeben, weil ich habe eigentlich schon meinen Input jetzt direkt geliefert. Wie siehst du das?
Also ich habe es auch gelesen und wahrgenommen. Ich habe mir Pauli vorhin auch angeguckt, wie sie dann aufgestiegen sind. Ich kann so ein bisschen verstehen, was du meinst. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht in dem Moment des Aufstiegs über die Äußerung. Ich fand es jetzt im ersten Moment erstmal ein Schmunzler wert und habe da nicht so viel reingelegt. Jetzt ist es ja auch gerade erst eine Woche her, dass das Stadtderby zu euren Gunsten ausgegangen ist und vor einer Woche ging es halt in die andere Richtung, dass ihr HSV-Fans St. Pauli direkt eine Watsche mitgegeben habt, also auch verbal. Und von der Fanseite aus ist das, glaube ich, das passiert halt wirklich nach dem Abpfiff oder mit dem Abpfiff. Hier haben wir jetzt Funktionäre, die sich äußern. Ich glaube, dass da einfach der Frust der letzten Woche noch drin steckt, weil das natürlich eine einmalige Gelegenheit war, historisch, wirklich historisch, beim
Ja.
Stadtrivalen, beim Erzrivalen im Stadion den Aufstieg perfekt machen zu können, es dann vergeigt zu haben. Und ich glaube, dass auch einfach ein bisschen Druck auf der ganzen Nummer drauf war, weil Pauli jetzt in den letzten Spielen ja schon so ein ganz kleines bisschen ins Stottern geraten ist. Nicht, dass man sich ernsthaft hätte Sorgen machen müssen, dass sie den Aufstieg verspielen, aber es war schon nicht mehr diese Selbstverständlichkeit auf dem Platz zu sehen. Und ich glaube, so kommt eins zum anderen und dann hat man sich das nicht nehmen lassen. Ich finde es noch in Ordnung, es ist nicht unter der Gürtellinie. Ich kann aber deinen Frust so ein bisschen nachvollziehen, wenn du sagst, hey, genieß doch erstmal und dann übermorgen ist auch noch ein
Ja.
Tag, dann kann man vielleicht auch noch mal eine Spitze verteilen. Aber ich als
Ist
neutraler
so.
Zuschauer werte ich das jetzt nicht als kompletten Affront, muss ich sagen.
Na gut, also ich bin da ja natürlich auch komplett parteiisch, das muss ich auch sagen, aber ich reflektiere das natürlich auch gerne, wie da meine Emotionen zu so einem Thema stehen. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn sie einfach sich erstmal für sich gefreut haben. Ich meine, die haben jetzt eine Saison Zeit, sich über den HSV lustig zu machen. Da wird es noch genug Momente geben. Deswegen finde ich das dann immer so, hat einen Fadenbeigeschmack, einfach so dieses direkt, ah ja, jetzt sind wir auf der sicheren Seite, weil die Wochen vorher haben sie sich noch nicht so aus dem Fenster gelehnt und Kiel eigentlich schon gratuliert, aber jetzt, wo alles fest ist, dann irgendwie die Klappe aufzureißen, naja, nicht die
Ja.
ganz feine Art, aber das ist auch okay und das gehört auch irgendwie zu einer guten Konkurrenz, zu einer guten Rivalität dazu. Ob das jetzt die ganz feine englische Art ist, dass ich sehe es eigentlich wie du, es ist noch im Rahmen. Mich regt es natürlich trotzdem auf, weil ich jetzt weiß, was bevorsteht. Ein Jahr lang turnt da St. Pauli in der ersten Liga, und ohne jetzt schon eine krasse Prediction für die nächste Liga zu machen. Ich glaube, es bleibt doch bei einer Saison. Ja, aber es ist okay.
Aber sollen sie sich freuen. Ich laufe jetzt raus aufs dünne Eis, aufs ganz dünne Eis. Jetzt als Nicht-HSV, Nicht-St. Pauli-Fan in dem Fall, also als Außenstehender, würde ich aber so weit gehen und zu sagen, dass der HSV-Fan in den letzten Jahren schon eher dazu geneigt hat, die Luke weit aufzureißen und im Vergleich die St. Pauli-Fans verhaltener waren. Kannst du dir da eine objektive Meinung zu erlauben oder ist das jetzt in der Emotion
nicht möglich? Ich kann da nur für mich sprechen und ich würde sagen, ich hatte die letzten Jahre den Mund kurz vor zugenäht, weil ich einfach den HSV die letzten 10, 15 Jahre bei diesem Abstieg von Champions League, von Euroleague Halbfinale mehrmals begleitet habe. Von daher aus meiner Perspektive nein, aber wie gesagt, ich bin auch objektiv. Ich bin ganz subjektiv bei dem Thema und ich wollte jetzt aber auch hier nicht die große HSV-Folge starten, sondern erstmal Glückwunsch an den FC St. Pauli, Glückwunsch an Holstein Kiel, der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein, verdient aufgestiegen, das muss man am Ende auch einfach genau so sagen. Lange sah es so aus, als hätte der HSV noch Möglichkeiten, in dieses Rennen einzugreifen. Seit 3-4 Wochen war dieser Zug eigentlich abgefahren und ja, Pauli und Kiel am Ende verdient aufgestiegen. Und ja, der HSV ist auch vergeigt und kann nicht mehr in die Relegation. Das heißt, Düsseldorf wird dieses Jahr Relegation spielen. Mal gucken, gegen wen. Da gehen wir später auch noch ein bisschen drauf ein. In 3 aus 9. Da haben wir ein paar Partien dabei, die den Gegner von Düsseldorf in der Relegation ausmachen können. Was ist sonst passiert? Es gab viele Abschiede.
Ich hab auch noch eine Frage. Bevor wir zu den Abschieden kommen, noch ganz kurz eine Frage an dich. Ich war heute so ein bisschen hier auch in der Stadt unterwegs. Das Wetter ist ja herrlich. Ich habe mich gefragt, wie feierst du einen Aufstieg auf einen Sonntag bei 22, 23 Grad, blauem Himmel, Sonnenschein? Es ist ja jetzt nicht damit zu rechnen, dass die alle irgendwie komplett steil gehen auf dem Kiez und sich, wenn morgen alle wieder arbeiten müssen, komplett aus dem Leben schießen. Was machen die dann? Gehen die auf die Alster und fahren Tretboot? Oder also wie feiert man jetzt so einen Aufstieg auf so einen Sonntag? Ein Stück Kuchen?
Ich würde komplett Riot gehen. Also also überleg doch mal, WM 2014 war, es war Finale, war auch ein Sonntag. Da sind die Leute auch durchgedreht. Ja, fairer Punkt. Also fairer Punkt. Wenn der HSV irgendwann wieder aufsteigt, dann ist mir das egal, ob das Mittwochnachmittag um 12.30 Uhr passiert oder Sonntag um 15.30 Uhr. Dann ist in der Stadt, glaube ich, kein Halten mehr. Und da ist mir der Wochentag tatsächlich komplett egal. Vielleicht schaffen sie es ja auch irgendwann dann einfach schon an einem Freitagabend aufzusteigen, einen Spieltag oder zwei Spieltage vor Ende oder so. Das wäre natürlich dann perfekt, aber am Ende ist mir das völlig egal. Irgendwann wird es hoffentlich passieren.
Schön. Na gut, gucken wir mal. Jetzt aber, Thema Abschiede. Ja, es wurden Abschiede gefeiert. Ne?
Einige.
Nicht zuletzt in der Bundesliga.
Ja, fangen wir mal in der dritten Liga an, weil da ist gerade, wir nehmen Sonntagnachmittag auf, beziehungsweise Sonntagabend. Münster kämpft in der dritten Liga um den Aufstieg in der zweiten, liegen aber aktuell noch hinten gegen Verl. Und in dieser dritten Liga gab es einen großen Abschied von einem Spieler von Arminia Bielefeld. Fabi Klos beendet seine Karriere. Er hatte sie eigentlich schon 2-3 Mal beenden wollen. Erst nach dem Erstliga-Abstieg, dann nach dem Zweitliga-Abstieg. Jetzt haben sie die Klasse gesichert mit Biegen und Brechen. So eindeutig ist es gar nicht, aber konnten jetzt erstmal diesen freien Fall der Arminia stoppen und gab eine schöne Choreo, gab tolle Bilder, irgendwie das zu sehen, wie manche Spieler dann noch sehr stark verbunden sind mit ihrem Verein. Das ist passiert und dann gab es noch ein paar andere Abschiede, vor allem auch bei deinen Erzrivalen gab es 2 Spieler. Kannst du da trotzdem sagen, sind Spieler, die in den letzten Jahren auch viel geleistet haben, auch wenn das vielleicht aus deiner Perspektive für den falschen Verein war. Aber kannst du da trotzdem Respekt zollen oder ist dir das relativ egal, was Patrick Herrmann und Toni Janschke die letzten Jahre gemacht haben?
Nee, also na klar ist mir das ein Stück weit scheißegal, aber was ich in dem Fall erwähnenswert finde und da muss ich dann auch meinen Hut vorziehen, jetzt nicht vor den Gladbachern, aber vor den beiden Personen. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dann haben die beide in Deutschland oder in der Bundesliga beide jeweils nur für diesen Verein gespielt, ihre Karriere lang. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das
Ich guck mal parallel.
Ja, aber genau, ob das auch auf internationale Gefilde zutrifft, ob die beiden irgendwo mal eine Station hatten. Aber ich bin mir relativ sicher, dass beide Bundesliga die Gladbach als einzigen Verein hat. Und das finde ich, find ich ziemlich stark. Das gibt es einfach heute nicht mehr so häufig. Und ich finde, das fordert auch irgendwie Respekt ein.
Ja, ist korrekt übrigens.
Ist korrekt, ja.
Janschke seit der U17, Patrick Herrmann seit der U19 für Gladbach aktiv. Ja. Und reden wir von Zeiträumen seit 2006 war 7 Toni Janschke im Verein und 2008 Patrick Herrmann. Also bei beiden weit über 10 Jahre, eher Richtung 15, 16 Jahre. Mhm. Das ist schon cool.
Ja, und was man ja dazu sagen muss, die haben im Verein ein unglaubliches Auf und Ab miterlebt, ne? Die sind abgestiegen, die haben Relegation gespielt, die sind aufgestiegen.
Champions League haben die gespielt.
Die haben Champions League zu Hause gegen Man City gespielt, entsprechend auch in Man City, logischerweise. Die haben, ich glaube, haben sie sogar gegen Real gespielt, das weiß ich nicht mehr genau. Die haben halt viel, viel, viel erlebt und gleichzeitig immer irgendwie das Niveau gehalten, um zumindest im erweiterten Kader eine Rolle zu spielen und nicht wegtransferiert zu werden. Beide haben jetzt in den letzten Jahren keine tragende Rolle mehr in der Startelf gespielt und trotzdem haben sie die Treue gehalten. Das finde ich dann cool, das finde ich zu respektieren. Bei Patrick Herrmann habe ich, glaube ich, auch das ein oder andere Tränchen gesehen. Dem ist das sehr nahe gegangen, es war sehr emotional für ihn und das finde ich ja schön. Also Emotionen zu sehen im Fußball, im schnelllebigen Fußball, wo viel Druck auf dem Kessel ist, viele Nebenkriegsschauplätze, dann finde ich sowas total toll zu sehen und dann blende ich auch gerne mal für eine Minute 30 aus, dass es mir eigentlich sonst scheißegal ist, was die Fohlen da machen.
Ja, kann ich gut verstehen. Und wie du schon gesagt hast, ich finde es auch immer sehr schön, dass es sowas noch gibt. Und ja, alle Fußballer, die haben auch oftmals ihre eigenen Interessen im Kopf. Und wenn sie mal anderthalb Jahre oder vielleicht auch nur ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht regelmäßig spielen, dann ist natürlich schnell der Blick irgendwie auch zu anderen Vereinen, wo man bessere Möglichkeiten hat zu spielen, wo man vielleicht einen besseren Vertrag bekommen kann oder sich ja in Szene spielen kann, sich bewerben kann für größere Rollen. Und ich finde das sehr, sehr schön bei Fabi Klos, bei Patrick Herrmann, Toni Janschke. Und da gibt es ja auch noch ein paar andere Spieler. Jonas Hector jetzt auch gerade wieder im Stadion gesehen, ja. bei dem heißen Duell gegen Union. Und diese Verbundenheit, irgendwie ist das ist das, was ich als Fan, als Fußballfan sehen will. Und ich kann auch das total akzeptieren, wenn Spieler sich damit nicht zufrieden geben. Und Patrick Herrmann, der hatte zu seiner besten Zeit bei Gladbach, hätte er sicherlich die Möglichkeit gehabt, vielleicht den einen höheren Schritt zu machen. Er hatte so 2, 3 sehr gute Jahre, wo auch viele Scorer gesammelt hat. Und dann einfach zu sagen, ich fühle mich hier wohl, hier passt alles. Und eigentlich möchte ich nur für diesen Verein kicken, auch wenn ich irgendwann nicht mehr die erste Rolle oder die erste Geige spiele. Finde ich schön und hilft, glaube ich, auch gerade so einer Mannschaft wie Gladbach dieses Jahr durch so ein Tal jetzt auch gemeinsam mit solchen Führungsspielern zu gehen. Nächstes Jahr sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Jetzt können wir auch wieder ein paar Spieler transferiert werden, der Kader umstrukturiert werden und dann baut man wieder ein bisschen was auf. Aber ich glaube, genau solche Spieler brauchst du auch in dieser Übergangsphase, dass die den Laden zusammenhalten und so eine junge Truppe, dass sie nicht komplett auseinanderfliegt, weil die Saison von Gladbach ist ja ein Auf und Ab. Daher haben immer wieder ganz gute Phasen, aber vor allem geht es eigentlich jetzt die letzten Jahre relativ stetig bergab. Trotzdem muss man sagen, ist das Vereinsumfeld, zumindest das, was ich mitbekomme, relativ ruhig, weil alle wissen, ey, wir haben zwar noch vor ein paar Jahren Champions League gespielt, aber jetzt hat sich auch sehr viel verändert und jetzt sind wir eigentlich daran gelegen, mal wieder was aufzubauen. Finde ich eigentlich ganz schön zu sehen, dass es sowas noch gibt.
Ja, also das hole ich durch, da bin ich bei dir, was die Entwicklung und auch die Ruhe im Umfeld umgeht, da bin ich mir nicht so sicher, meiner Wahrnehmung nach.
Bekomme ich vielleicht auch einfach nicht mit.
Ja, ich bin ja dann auch im WWW schon hier und da mal unterwegs und spinkste, was der Rivale so treibt und im Umfeld ist es nicht ganz so ruhig, die Fans sind extrem unzufrieden mit der Saison.
Ja, okay.
Vor allen Dingen sportliche Leitung und auch Trainer stehen komplett in der Kritik. Gibt es nicht wenige, die wollen einen Umbruch sehen und Seoane am besten direkt wieder vor die Tür setzen. Ich glaube, das ist halt einfach auch ein ziemlich tiefer Fall, den du da zu verdauen hast, innerhalb kürzester Zeit so hoch.
Ja.
Und dann fast schon so ein bisschen Icarus-mäßig zu nah in die Sonne geflogen und dann wieder abgestürzt. Das ging schnell und dementsprechend, ich bin mal gespannt, was die Gladbacher daraus machen. Nächste Saison, jetzt haben sie sich die Klasse gesichert. ehrlicherweise, wenn die unteren drei, vier ein bisschen stärker performt hätten, also Gladbach wäre sowas von dick dabei gewesen im Abstiegsstrudel. Das hat eigentlich nicht gut ausgeschaut, viel zu viele Tore kassiert, viel zu wenig Spiele gewonnen, viel zu inkonstant. Ich glaube, sie haben kein Spiel nach Rückstand, nach Führung gewonnen. Das ist unglaublich. Und ja, das lässt jetzt nicht so viele zufriedene Fans zurück. Aber gucken wir mal, was das kommende Jahr bzw. die neue Saison so mit sich bringt für die Borussia.
Ja, spannend ist es. Einen Abschied gab es noch. Christian Streich, über den haben wir schon ein bisschen ausgiebiger gesprochen, als es bekannt wurde, dass er zum Ende der Saison aufhört. Auch da schöne Bilder inklusive Abschiedsrede von Christian Streich in der gewohnter Art, würde ich einfach mal sagen. Hat immer irgendwie, findet die richtigen Worte in solchen Momenten, hat dem ganzen Verein, dem Umfeld sich bei diesem bedankt und auch gesagt, dass er sehr froh ist, dass alle die Geduld hatten mit ihm, weil ja, ich glaube, Christian Streich ist ein richtig guter Typ, aber auch kein einfacher Charakter. Ich glaube, den muss man auch so nehmen, wie er ist, ansonsten wirst du mit dem nicht glücklich. Gar nicht wahr, weil er jetzt irgendwie besonders, ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er ist nicht besonders anstrengend, sondern vielleicht ein bisschen unkonventionell. Ich glaube, da muss man wissen, wie man den nimmt. Mit all seiner Kauzigkeit und irgendwie war das aber auch ein Match made in Heaven da in Freiburg, wo man eben auch in Ruhe arbeiten kann. Und ja, Christian Streich, ich werde ihn auf jeden Fall vermissen, seine Art immer erfrischend, den in Interviews zu hören, auch wenn es mal um Themen abseits des Fußballs geht, hat er eigentlich immer gute Worte gefunden und Dinge gut eingeordnet.
Ja, und er weiß auch einfach situativ sehr gut zu reagieren, ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab ja dann einen Flitzer, der kurz vor Erreichen des Spielertunnels dann noch irgendwie auf Christian Streich zugelaufen ist, wurde dann niedergerungen von den Securities, die ihren Job da erledigt haben, wenngleich etwas sehr robust meinem Empfinden nach. Und Streich hat das irgendwie im Augenwinkel gesehen, ist zurückgegangen auf den Flitzer zu, hat den irgendwie so halb in den Arm genommen und daraufhin ist der Flitzer in Tränen ausgebrochen, weil es offensichtlich sehr emotional war für ihn, Christian Streich jetzt als Trainer das letzte Mal zu Hause im eigenen Stadion gesehen zu haben. Und also das finde ich einfach, das zeigt, dass er einfach ein guter Mensch ist, Christian Streich, dass er da auch wieder meinem Empfinden nach richtig und angemessen reagiert. Auch dieses Duett mit Heidenheim und dem Trainerstaff dann irgendwie zu sagen nachher, hey, danke, dass ihr heute unsere Gäste wart und so weiter und so fort, dass da auch nochmal Worte gefunden werden. Alles total friedlich. Ja, große Type. Über den haben wir schon gesprochen und er hat ja auch noch einen Spieltag, aber es war der Heimabschied.
Ja, richtig. Die letzten Heimspiele jeweils für die Spieler, über die wir gerade gesprochen haben und Christian Streich als Trainer. Deswegen, ja, lohnt es sich natürlich da dann auch am letzten Heimspiel ein bisschen was zu machen für diese Leute, die lange in dem Verein tätig waren. Ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel. England, da sieht es leider genau so aus, wie wir das befürchtet haben. Man City gewinnt in Serie und lässt sich das, glaube ich, nicht mehr nehmen, auch wenn Arsenal dranbleibt. Die gewinnen gerade auch parallel zu unserer Aufnahme. Aber City wird es, denke ich mal, am Ende ganz easy nach Hause schaukeln, die letzten zwei Spieltage. Und dann hätte ich tatsächlich auch keine Themen mehr aus dieser Woche und würde schon uns zu unserer Rubrik übergehen, wenn du nicht noch ein paar schöne Themen für uns mitgebracht hast.
Ja, ich gucke natürlich immer mal so, was passiert auf der Insel Richtung Newcastle. Da bleiben wir zumindest an den europäischen Plätzen dran. Das finde ich schon noch spannend zu sehen, weil einfach der Kader natürlich jetzt auch so zusammengestellt wird, dass er den Anspruch hat, international zu spielen. Und ansonsten, ist aber, glaube ich, erstmal alles gesagt, was die Liga angeht, beziehungsweise was das Fußballtagesgeschäft angeht. Es war, ich finde, schon fast verhältnismäßig ruhig unter der Woche, was auch die Bayern angeht, die ja sonst immer für Gesprächsstoff sorgen. Und ansonsten hat sich das meiste tatsächlich um den Spieltag herum ereignet. Da kommen wir ja jetzt zu.
Oder später. Ja, wir haben natürlich noch gar nicht über die Champions League gesprochen, ne?
Ja, das ist natürlich auch richtig.
Fällt mir gerade so ein, weil wir durch die letzte Folge, dadurch, dass wir keine richtige Folge aufnehmen konnten, haben wir gar nicht über die Hinspiele gesprochen. Aber man muss auch einfach mal kurz nochmal sagen, dass einfach Dortmund, Borussia Dortmund, nach all dem, was diese Saison passiert ist, und wir haben sie hier regelmäßig auseinandergenommen, wie unkonstant dieses Team denn eigentlich dieses Jahr ist. Und die stehen jetzt einfach im Champions-League-Finale. Man muss am Ende sagen, sehr, sehr souveränen Rückspiel in Paris, was sie auch 1-0 gewonnen haben. Und kann ich jetzt noch nicht so ganz glauben, dass Nico Schlotterbeck da irgendwie im Wembley aufläuft. Aber ja, es ist passiert. Ganz im Gegenteil zu den Bayern, die nach dem 2-2 im Hinspiel auf wirklich ärgerlichste Art und Weise das Rückspiel gegen Madrid verloren haben. Ich hatte direkt Oliver Kahn 2002 Vibes. Ja. Wie war es bei dir?
Ja, ähnlich. Also same. Manu Neuer mit einem seiner ganz, ganz seltenen Fehler. Leider in dem Fall dann spielentscheidend, wenngleich dann ja noch ein richtig krasser Aufreger folgte, weil die Bayern das vermeintliche 2-2 in der Situation oder in der Aktion abgepfiffen bekommen haben. Die Rede ist von der Abseitsentscheidung, als Dier war es, glaube ich, das 2-2 macht. Das ist ein halber Skandal, also es wurde nachher schon versucht, das irgendwie zu erläutern und zu erklären. Ich kann es trotzdem überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, die Szene muss er zu Ende spielen lassen und dann kann er sich das in Ruhe angucken. Dafür haben wir die ganze Scheiße ja jetzt irgendwie etabliert mit dem Videoschiedsrichter und der Regel, dass man so lange wie möglich durchlassen laufen soll.
Hat sich ja auch schon entschuldigt, ne? Also ja, das ist jetzt wirklich so eine...
Großartig,
also kannst du dir nichts von so kaufen. So ein Fadenbeigeschmack, dass wirklich der Schiedsrichter instant sagt so, ja, sorry Leute, das war einfach kompletter Brainfuck oder Brainfart, dass er da einfach instant innerhalb von einer Millisekunde abpfeift, nur weil der Linienrichter die, also ich check das auch nicht. Ich check wirklich nicht, wie das passieren kann auf der Ebene. Das ist das wichtigste Spiel für die Bayern diese Saison und dann passiert sowas. Und ja, du kannst natürlich immer argumentieren und sagen, ja, okay, es war dann ja irgendwie aber auch abgepfiffen und die Realspieler haben nicht mehr richtig weitergespielt und deswegen fällt das Tor überhaupt. Aber da kann ich alle Aufregung der Bayern-Fans komplett verstehen. Ich habe es auch einfach nicht verstanden, wie er da einfach komplett viel zu früh das Ding abpfeift. Ist ein mittelschwerer Skandal, würde ich sagen. Also, wenn nicht sogar ein Riesenskandal.
Ja, also, ich glaube, das macht halt wieder, das befeuert wieder diese Diskussion, dass du in einem Champions League Halbfinale das Niveau auf dem Platz irgendwie auch spiegeln musst, was die Schiedsrichter oder das Schiedsrichtergespann angeht. Jetzt reden wir hier über Kollegen aus Polen, die ja wahrscheinlich, so unterstelle ich das jetzt mal, im Ligabetrieb nicht ganz so gut ausgebildet sind und nicht ganz so viel Qualität haben, wie deutsche, englische, spanische Schiedsrichtergespanne das schon auch vorweisen können. Gut, es ist total müßig, es ist passiert, aber das darf nicht passieren und erst recht nicht in einem internationalen Turnier zu so fortgeschrittener Zeit. Wir reden hier nicht irgendwie vom zweiten Gruppenspiel. Darf einfach nicht passieren. Und nochmal kurz auf Dortmund eingegangen, so furchtbar souverän fand ich es gar nicht, also Paris hat, ich glaube, weiß ich gar nicht, dreimal Aluminium getroffen im Spiel, die hatten genug Möglichkeiten, Tore zu machen, es wirkt am Ende brutalst souverän, wenn du als Borussia Dortmund beide Spiele 1-0 gewinnst, also ohne Gegentor bleibst und auch möglichst oder nahezu minimalistisch unterwegs bist, aber Paris hat halt auch furchtbar viel liegen lassen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und Dortmund ist ja normalerweise auch immer gut für torreiche Spiele, sowohl vorne als auch hinten. Von daher wirkte es unterm Strich sehr, sehr souverän. Ich fand das Hinspiel souveräner als das Rückspiel von der Borussia.
Ja, insgesamt über beide Spiele muss man sagen, Dortmund, ja, Paris hatte viele Chancen, aber trotzdem ist Dortmund definitiv nicht unverdient im Finale. Ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, wie sie sich im Finale schlagen, weil Real Madrid ist halt einfach wirklich krank gut. Sagen wir mal so, ich gehe davon aus, dass Dortmund im Finale auf jeden Fall nicht zu Null spielen wird gegen Real Madrid. Nee. Soweit wage ich mich aus dem Fenster zu lehnen. Bin ich sehr gespannt, was die Saison noch bringt. Und ja, auch Leverkusen ist natürlich, da brauchen wir eigentlich gar nicht weiter drüber reden. Natürlich sind die ins Finale eingezogen und natürlich haben sie in der 90+7 den Ausgleich gemacht und wieder nicht verloren gegen AS Rom, nachdem sie 0-2 zurücklagen. Es ist ja eigentlich alles beim Alten, deswegen Leverkusen, das können wir eigentlich relativ schnell abhaken. Die werden dieses Jahr das Triple holen, die werden nicht einmal verlieren. Und ja, dann weiter im Programm, könnte man schon fast sagen.
So ist es. Guti.
Gut.
Widmen wir uns der Vergangenheit, oder?
So machen wir es. Titel, Tore, Temperamente. Hier kommt erstmal der Einspieler und dann haben wir ja zwei Wiederholungstäter und eine neue Legende haben wir für euch, die auch sehr gut zu einem Jubiläum passt. Aber hier erstmal der Einspieler. Titel, Tore, Temperamente. So. Wir reden in Titel, Tore, Temperamente über den Spieler des Monats von vor 20 Jahren, beziehungsweise ist es immer ein Dreigestirn. Drei Spieler stehen immer zur Auswahl, beziehungsweise, ja doch, die werden nominiert. Von den Kapitänen war das damals, glaube ich, Kapitän und Trainer. Die konnten Spieler nominieren und dann konnten die Fans abstimmen. Und zwei von den drei Spielern hatten wir hier schon. Und zwar ist das die Torwartlegende des VfL Bochum, Rein van Dijnhoven, und die absolute Stürmermaschine Dimitar Berbatov. Die haben wir in anderen Folgen schon besprochen. Hört da einfach gerne nochmal rein. Hört generell einfach alle unsere alten Folgen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Weil, ja, sonst verpasst ihr halt einfach was. Das muss man natürlich auch einfach sagen.
So.
Und der dritte Spieler im Bunde ist ein Spieler, der der Double-Mannschaft 2004 von Werder Bremen. Es geht um Tim Borowski. Möchte hier einmal noch etwas zitieren. Du bist eine deutsche Bank, Tim Borowski, die Gegner wollen siegen, doch du schockst sie. Wir wollen dich spielen sehen und doch offen mit dir siegen. Wenn die Pumpe fast stillsteht, kommst du und dann pocht sie. Weißt du, wo das her ist?
Ja, das ist doch hier ja, also mit Interpret und so muss mir jetzt nochmal helfen, aber das ist doch hier der WM-Song, oder nicht?
Ja, das ist der umgedichtete Song von Dieser Weg von Xavier Aluhut Naidu.
Ja.
Das ist gar nicht umgedichtet. Der Song heißt einfach Danke.
Ja.
Der
wurde auch in der Kabine so gespielt, auch, oder? Von der Nationalmannschaft.
Ja, DJ Asamoah. DJ Asamoah hat den immer gespielt und daraufhin hat Xavier Naidu den auch umgedichtet. Tim Borowski passt ganz gut. Werder 2004 Doublesieger mit unter anderem Borowski, mit Miku, mit Ailton, Klasnic, mit Kristajic, mit Valeria Ismail und wie sie alle heißen. Jährt sich das 20. Mal und so jährt sich auch, dass Tim Borowski im Monat Mai 2004 Spieler des Monats geworden ist. Was verbindest du als erstes mit Tim Borowski, abgesehen von dieser sensationellen Double-Saison und diesen geilen Textzeilen, die ich hier gerade gespittet habe für dich?
Zwei Dinge spontan. Also neben Ailton ist Tim Borowski so der Inbegriff des Werder-Spielers, der in dieses unglaublich hässliche orange-grüne Trikot, was war das, Kappa oder so? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich glaube, das war von Kappa, ja.
Ja, das waren für mich die beiden, ne? Also die habe ich instant im Kopf, auch wenn ich an die Mannschaft damals denke. Ailton und ein bisschen mehr auf Rippen und dann dieser Schlags, dann eben beide in diesem hässlichen Trikot. Das ist das Bild, was ich vor Augen habe. Und dann muss ich sagen, ist das Zweite, was mir zu Tim Borowski einfällt, irgendwie so ein bisschen diese, wie beschreibt man das gut? Das war so diese verpasste Thronfolge in Richtung Michael Ballack. Also irgendwie eine Zeit lang als der Nachfolger von Ballack und der Kronprinz von Ballack beschrieben und gehypt und gehandelt, und aber hat es einfach nicht gepackt. Das ist so das Zweite, was ich mit ihm in Verbindung bringe.
Ja, er war ja auch kurz bei Bayern. Das war aber eine eher unglückliche Station. Da hat er nicht so wirklich abgeliefert, haben, glaube ich, damals auch ein anderes System gespielt. Werder Meister geworden mit der ganz klassischen 4-4-2-Raute, wo er dann meistens rechts auf der Seite gespielt hat. Und bei Bayern, ich glaube, er war ein oder zwei Jahre nur dort und ist dann schon wieder abgedampft. Aber in der Saison, das war natürlich, Bremen war auch einfach in dieser Saison komplett on fire. Und in den fünf Spielen, oder waren, wie viele waren es? Vier Spiele waren es im Mai, hat er tatsächlich auch zweimal genetzt, unter anderem beim 6-0 gegen den Hamburger Sportverein, eine Vorlage, jeweils eine Vorlage gemacht. Und auch bei dem 3-1-Sieg in München hat er auch eine Vorlage beigesteuert und ist dann in diesem Monat Spieler des Monats geworden. Ja, das Trikot verbinde ich auf jeden Fall auch immer, nicht nur mit Borowski, sondern vor allem mit diesem Team, mit diesem Double-Team. Das war wirklich unfassbar hässlich und auch in dieser Doku von ARD zu dem Jubiläum haben sie auch nochmal über dieses Trikot geredet und gesagt, ja, da haben sie sich einfach mal was getraut und mal was Neues gewagt. Und ja, im Nachhinein kann man sagen, ja, es passt natürlich irgendwie, dass es so eine iconic Saison war und dann auch so ein sehr spezielles Trikot. Andersrum gesponnen, hätten die einfach die Saison hart verkackt, hätten sich alle über dieses Trikot noch mehr lustig gemacht und sowas natürlich eben die Verkaufsschlager, weil die Saison insgesamt einfach gut lief. In diesem ganzen Kontext ist auch eine Legende nochmal wieder vorgekommen und zwar ist Bremen in dieser Saison im UI-Cup angetreten und wollte sich für den UEFA-Cup qualifizieren, ist aber krachend gescheitert gegen wie hießen die? Super Pasching oder was? Weißt du, wie die Superfund, FCF. Junge.
Alter, ich habe mir hier gerade noch so von der Deichstube noch so ein geiles Video reingezogen, parallel, wie er auf dem Trainingsplatz einfach richtige Faxen macht. Aber dazu später mehr.
Okay, auf jeden Fall im UI-Cup gescheitert. Sorry für diese komische Soundeinlage hier gerade. Gegen den FC Superfund Pasching im UI-Cup, ein österreichischer Verein, gescheitert. Und unter anderem mehrere Tore von einem absoluten Monsterstürmer. Weißt du, wen ich meine?
Nein.
Hat noch bei Schalke gespielt, dann mit auf ganz alte Jahre später.
Erzähl.
Eddie Glieder. Der hat bei Pasching genetzt gegen Bremen. 5-0 sind die krachend untergegangen. Eddie Glieder übrigens, ich glaube sogar Europameister im Fußballgolf.
Junge, was?
Der ist Europameister. Oder sogar Weltmeister.
Im Fußballgolf.
Im Fußballgolf. Ja, Eddie Glieder, Maschine.
Wo findet man sowas? In welcher Ecke des Internets findet man sowas?
Ich habe das in irgendeinem Bericht, habe ich das gesehen, irgendwo wurde drüber gesprochen. Und er ist aktuell auch, also der Artikel ist vom 7.28.23, Weltranglisten Dritter.
Digi.
Ja, okay. Das ist mir noch eingefallen zu Tim Borowski und dieser Saison 2-3-2-4. Und ansonsten denke ich auch immer an die Kopfballvorlage 2006 WM-Viertelfinale gegen Argentinien, Verlängerung auf Miro Klose, auch glaube ich nach Einwechslung. Borowski immer noch mal so ein bisschen als fitter Spieler von der Bank gekommen bei dem Turnier und hat auch dort direkt als Joker gezündet und das 1:1 von Miro Klose, Fußballgott, vorbereitet. Das verbinde ich auch immer noch mit Tim Borowski. Und schätz ja, mal, ansonsten.
Schätze
ja.
mal, wie viele Spiele der für die Nationalmannschaft gemacht hat. Oder weißt du es?
Boah, ich würde sagen, nicht so viele. Also, das wirkte so, weil der bei diesen Turnieren dabei war. Aber ansonsten, also 2-6 ist er mir auch sehr präsent, aber insgesamt würde ich sagen, hat er nicht so viele gemacht. Ich würde so sagen, irgendwas zwischen 30, 35.
Digga, willst du mich verarschen? 33 ist genau dazwischen.
Stark.
32,5 ja, geht nicht.
Ja, doch, aber also ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Also der ist mir auch so präsent bei dieser ganzen 2-6er-Zeit und alles, was so in diesem Kosmos ist und Fußballmärchen und etc., da ist er so präsent. Ich erinnere mich immer noch an diese eine Szene mit auch aus Deutschland, Deutschland ein Sommermärchen, wo sie Elfmeter trainieren und Hildebrand in der einen Ecke schon komplett drin steht und Borowski ihn aber trotzdem reinnagelt. Das ist mir im Kopf geblieben. Bitte? Ja,
sorry, brauchen wir zu Ende. Ich habe auch noch eine Erinnerung an das Sommermärchen von Tim Borowski, aber mach mal.
Das war es eigentlich auch schon. Das war noch eine Erinnerung, aber ja, insgesamt eigentlich gar nicht so präsent in der Nationalmannschaft über den Zeitraum 2006 hinaus. Außer, dass er natürlich im Deutschland-Team 2006 war, in diesem legendären Team, wo eigentlich niemand so richtig gut war.
Folgendes, also meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber auch viel sagen gleichzeitig, meine Erinnerung an Tim Borowski und die WM im eigenen Land ist dieses Video, was ich glaube, jeder in Deutschland schon 100 Millionen Mal gesehen hat, weil es in jedem Rückblick vorkommt, wenn die Mannschaft auf diese Bühne, auf diese Art Laufsteg kommt in der Fanmeile, um sich zu bedanken für das Sommermärchen, für die Fanunterstützung.
Ja.
dann schießen die doch, haben die alle irgendwie so Dankeschön-T-Shirts an und Sonnenbrillen, so Semi-Freizeitlook und Semi-Trikot-mäßig. Und dann schießen die irgendwie auch so Bälle in die Menge. Und in diesem, ich würde mal sagen, 10 Sekunden, von denen die Rede ist, die überall vorkommen, ist Tim Borowski meiner Auffassung nach einer der wenigen, der gerade eingefangen wird von der Kamera, wie er einfach so einen Ball in die Menge schießt. Das ist meine Erinnerung von Tim Borowski
okay, in der Nationalmannschaft. Das hatte,
sehr bezeichnend. Sehr,
ja, sehr das bezeichnend. Hatte ich auf jeden Fall nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Aber ja, im Nachhinein, ich habe mir den Film sehr lange nicht mehr angeguckt. Das letzte Mal, boah, ich glaube zur WM 2014. Davor gab es irgendwo in irgendeinem Kino gab es so ein Screening, wo der nochmal gezeigt wurde. Und da wollte ich mich natürlich irgendwie auf die WM nochmal hypen und habe mir das reingezogen. Oder vielleicht sogar auch nach dem WM-Sieg, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber das ist auch schon alles sehr wild. Also im Vergleich zu dem Fußball jetzt war das gerade so an dieser Schwelle, wo das alles so krass durchprofessionalisiert wurde. Weil jetzt würde ja niemand mehr so eine Doku machen, wo die mehr oder weniger frei Schnauze einfach mal ein bisschen labern. Also diese Szenen von Poldi und Schweini im Hotelzimmer, wo die einfach nur Scheiße labern. Also das würde heute in der Ära Medientraining für 16-Jährige, würde das auf jeden Fall so nicht mehr abgedreht werden. Aber gut, dass es dieses Produkt dieser Zeit gibt, weil insgesamt natürlich einfach ein sehr, sehr schöner Dokumentarfilm, auch wenn dieses Sommermärchen kein gutes Ende nimmt.
So ist es. Tim Borowski, was er heute macht, habe ich mal nachgeschaut, falls dich das interessiert. Der hat unter anderem. Nö. Weiter im Text. Das wäre geil.
Nö, los, interessiert mich weiter nicht. Geht's.
Halt's Maul. Der hat einen Bolzplatz eröffnet und ich habe mal nachgeguckt, weil ich nicht wusste, welcher Stadtteil von Bremen das ist. Dann habe ich mir das bei Google Maps reingezogen. Das ist irgendwie ein Stadtteil an der Grenze zu Niedersachsen. Also ja, wahrscheinlich so das östlichste, was Bremen zu bieten hat. Und durch diesen Stadtteil führt einfach brutals einmal quer durch die A27. Dann ist da noch ein bisschen Grünfläche, die Gesamtschule Bremen-Ost. Und ich weiß nicht genau, wo da dieser Bolzplatz sein soll, weil da ist auch noch so ein bisschen Landwirtschaft und so. Also das fände ich extrem aufregend, mal zu wissen, wo genau dieser Bolzplatz ist, den Tim Borowski jetzt sein eigen nennt. Das nur mal so am Rande. Und wir sehen ihn ja auch jetzt weiter im Fußball-Kontext als Experte. Einmal für Magenta TV bei den großen Turnieren, übrigens auch wieder jetzt bei der EM, bei der anstehenden. Und bei DAZN. Und dazu habe ich Folgendes gefunden. Und zwar Ende 23, als die Situation in Köpenick so richtig aufgekocht ist, Urs Fischer gehen musste. Wir haben das auch in der Folge behandelt. Da war Borowski offensichtlich, ich weiß gar nicht, ob er Experte war oder Co-Moderator während des Spiels. Auf jeden Fall hat die Frau von Trimmel, Arnela Trimmel, also dem Union Berliner Trimmel, nachher in den Social Media Folgendes gepostet. Und zwar: So viel Inkompetenz auf einem Fleck ist ja fast unmöglich. Was willst du denn hören, du Vogel? Besitzt die Frechheit, in einer so unfassbaren Drucksituation, in der sich gerade alle befinden, die Interviews zu bemängeln. Empathie fehl am Platz. Bam. Da hat Instagram auf jeden Fall mal kurz eine Delle gekriegt, weil Arneda Trimmel da unterwegs war. Und ansonsten muss ich gestehen, man findet gar nicht so furchtbar viel. Also er hat ja auch, hat sich auch fortgebildet nach seiner aktiven Karriere, die er by the way schon mit 32 oder 33, 32 glaube ich, beendet hat, also recht früh. Hast du noch auf dem Schirm, warum das so früh war? Ich habe irgendwie so ein bisschen in irgendeiner dunklen Ecke eine Verletzung als Grund, aber ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, der hatte schon immer auch viel mit Verletzungen zu kämpfen, selbst in der Meisterschaftssaison, wo ich ihn als absoluten Stammspieler verortet habe, hat er, glaube ich, weniger als 25 Spiele gemacht. Ich glaube, er hat 23, 24 Spiele in der Saison gemacht und hatte immer wieder. Also ich glaube, der hat, ich gucke gerade noch mal, ob der hat nicht eine Saison alle Spiele gemacht.
Ja, solid.
Der stand nie, also bestens, seine gesündeste Phase hatte er genau auch vor der WM. Da hatte er wahrscheinlich dann auch so seine beste Phase. 04, 05, 06, 07 hat er jeweils über 30 Bundesligaspiele gemacht für Bremen. Davor 15, 18, 26, Ja, also und danach dann auch immer nur 17, 21, 26, 28, 12. Also da hat man dann gesehen, entweder ist es die Gesundheit, die nicht mehr ganz mitspielt, oder vielleicht teilweise auch bei Bayern einfach kein Stammspieler mehr gewesen. Und ich glaube, aus diese Summe an Verletzungen hat letztendlich dazu geführt, warum er relativ früh seine Karriere beendet hat.
Ja, ja. Hast du noch was? Sonst würde ich sagen, machen wir Tim Borowski und die Rubriktitel Tore, Temperamente zu hiermit, weil über die anderen beiden, das haben wir ja eingangs schon gesagt, haben wir schon in aller Ausführlichkeit gesprochen.
Ja, das machen wir. Eine Empfehlung habe ich noch, die mir eingefallen ist im Zuge Werder Bremen. Und zwar gibt es in Bremen noch einen Verein. Es ist der einzige Amateurverein, der eine U17-Bundesligamannschaft stellt, der Blumenthaler SV. Sind leider direkt wieder abgestiegen, aber kann ich euch empfehlen, auf YouTube oder ARD Mediathek gibt es eine Doku über die U17-Saison des Blumenthaler SV, das kleine gallische Dorf in der Nähe von, oder ich glaube, es ist sogar ein Stadtteil von Bremen. Das war ganz schön zu sehen, mit was für Mitteln die in der U17 da rumtouren in der Bundesliga, wo andere Teams natürlich alle aus Profivereinen kommen. Das war ganz schön. Und die sind tatsächlich nicht letzter geworden, was es natürlich vermuten lässt bei einem Amateurverein. Aber sie haben es geschafft, den vorletzten Platz zu ergattern. Das ist mir noch eingefallen. Guckt euch die gerne an. Das fand ich ganz interessant. Aber ansonsten war es das mit Titel, Tore, Temperamente. Und wir gehen zu 3 aus 9.
Ja, ich würde eigentlich schon noch gerne wissen, wie zur Hölle du auf die Blumenthaler Doku kommst. Aber ja.
Ja, weil Blumenthal ein Stadtteil von Bremen ist.
Ja, aber Digi, hä? Also sitzt du vor deinem Laptop und denkst dir so, jetzt gucke ich mal, was es für Stadtteile von Bremen gibt und dann haue ich das bei YouTube rein?
Junge, weißt du, wie ein Algorithmus funktioniert? Ich gucke doch sonst auch viel Fußball und dann schlägt mir YouTube,
natürlich dann so eine Erklärung, mit der ich leben kann. Dankeschön.
Ja, ja, also der schlägt mir dann natürlich dementsprechende Videos vor. Neben etlichen Fußballmanager-Reviews und wie man die geilsten Talente findet, ist da natürlich auch die ein oder andere Doku über den Jugendsport, Jugendfußball dabei. Ja, gut. Jetzt muss ich wirklich, ich gebe dir nochmal einen Crashkurs, wie das Internet funktioniert. Einen Internetführerschein mache ich mit dir.
Wenn ich von dir den Internetführerschein bekomme, dann kann ich mein Leben auch direkt an der Tür abgeben, ey.
Schritt 1, TikTok runterladen.
Ja, und dann hier den Trainspotter angucken jeden Tag, oder was?
Ja, bester. Wie heißt er? Francis.
Francis, Junge.
Check den auch aus. Gebt einfach Trainspotting Francis ein. Einfach ein liebenswerter Kerl. Ja. 3 aus 9. Lukas, 3 aus 9. Du hast die freie Auswahl. Wenn wir es nicht chronologisch machen, ich lasse dir den Vortritt, mit welchem Spiel wir starten. Ich habe eine Vermutung, mit welchem Spiel du starten möchtest.
Ja, wir müssen mit Köln loslegen.
Natürlich.
Jetzt bist du überrascht, ne? Wir reden von, wir reden vom Heimspiel Köln gegen Union Berlin. Ein Abstiegsduell. Warum? Weil der FC immer noch am Leben war und ist, auch nach dem Spiel noch. Es ist kaum zu glauben.
Grüße gehen raus an Dortmund.
Ja, dazu kommen wir gleich. Da habe ich also den Rant, den muss ich mir gleich auch geben. Aber meine Geißböcke haben ja im letzten Saisonheimspiel dieser Saison die Köpenicker empfangen, für die es ja auch alles andere als rosig läuft. Und Fakten vorweg. Wir haben, ich traue es mich kaum zu sagen, 3-2 gewonnen. Hast du es gesehen?
Ich habe es in den Highlights gesehen. Ich hatte das Spiel oder die Konferenz im Ticker verfolgt und dann relativ schnell gesehen, dass Union 2-0 führt und habe gedacht, okay, Köln, das war's. Nächstes Jahr wir beide entweder im Volkspark oder im Rhein-Energiestadion sitzen nebeneinander, trinken Kölsch oder was gibt's beim HSV? Köpi. Freuen. Nee, Köpi, schon ewig. Holzen gibt's nicht mehr. Köpi hat einfach mehr Kohle geboten. Er gibt aber auch noch ganz viele andere tolle Biere, als wäre das jetzt Werbung. Und habe eigentlich schon damit hab das abgehakt. Hab dann aber gesehen, dass ja, der FC hat ein schönes Comeback gestartet. Und auch Damian Downs macht das 3-2. Der hat euch doch dieses Jahr schon mal Punkte gerettet mit einem späten Tor, oder?
Ja, also
gegen Gladbach.
Ja, korrekt, beim 3-3 in Gladbach. Damian Downs macht, um da kurz zu bleiben, aus der wenigen Spielzeit, die er bekommt, recht viel, wenn man bedenkt, dass er 2-mal getroffen hat und beides sehr, sehr wichtige Tore waren. Chronologisch, ja, Köln kommt ganz gut ins Spiel, wie ich finde. Ich glaube, die erste Szene über Benno Schmitz, der den Abschluss sucht, die gehört uns. Und dann hat Union, ich will nicht sagen, das Spiel im Griff, aber die machen das dann einfach ein Stück weit vernünftiger. Und aus den Mitteln, die sie haben, das sind ja in erster Linie Standards, dafür kennen wir sie ja jetzt die letzten Jahre, haben sie dann auch wieder ein bisschen was gemacht. Knoche trifft nach einem Eckball zum 1-0. Ja, das sind irgendwie, keine Ahnung, 11 Meter, 9 Meter und ja, da ist Wucht dahinter. Trotzdem, finde ich, kommt der Ball relativ zentral, Schwäbe ist auch noch dran und ich frage mich, ob er den hätte haben können. Ich will überhaupt nicht so weit gehen, von einem Torwartfehler zu sprechen, aber da habe ich schon irgendwie so einen, ja, einen komischen Blick drauf gehabt. Dann ist Ali Du irgendwie im Zentrum des Geschehens, du kennst ihn ja auch noch aus Hamburg-Zeiten, wieder nach einem Standard, wird er aus kürzester Distanz angeköpft an der Hand, hat den Blick auch in die andere Richtung. Ich habe erst gedacht, boah, nee, den musst du nicht geben. Ich finde, du kannst ihn geben und das ist auch in Ordnung. Die Entscheidung geht so klar. Volland, der Ex-Leverkusener, lässt sich das nicht nehmen, auf die Süd das Ding dann zu versenken. Wobei auch ich da kurz gezuckt habe, weil der war flach zentral geschossen und Schwäbe war ja, kurz war davor, den im Fall mit dem Fuß zu klären. Und das sind so Situationen, Da denkst du dir halt als Fan, alles klar, das ist dieses Quäntchen, was fehlt und dann geht's am Ende dann auch entsprechend runter. Ja, und es wurde auch immer ruhiger im Stadion. Man hat gemerkt, da glaubt eigentlich niemand mehr dran. Für ein Heimspiel war es zwischendurch gespenstisch und völlig untypisch ruhig, weil alle resigniert haben und verstanden haben, es ist jetzt in Ordnung. Dann gibt es einen Elfmeter, Hübers wird irgendwie so halb niedergerungen, auch wieder so ein Elfmeter, den man gut geben kann, nicht geben muss.
Ja, aber, sah auch wild aus. Also ja, ja. Auch nochmal zum Handelfmeter gegen Ali Du. Also da entschuldigt sich Aytekin ja auch fast schon. So, ja, die Regel ist nun mal so, dein Arm hat da oben nichts verloren, aber eigentlich ist es halt auch ein Schwachsinnselfmeter, weil Ali Du guckt nicht zum Ball, da ist null Absicht, außer dass er eben seinen Arm hochreißt, aber halt einfach in der Sprungbewegung. Ja, ungeschickt, aber eigentlich, das sind so die Elfmeter, die will niemand sehen und ich glaube, die wollen die Schiedsrichter auch nicht sehen, aber sie müssen die halt einfach pfeifen, weil sie sich sonst über die Regeln setzen. Geht natürlich auch nicht, aber das sind, ja, auch und der andere Elfmeter, der war auch wild, wo man irgendwie auch noch argumentieren kann, dass der Kölner, ich glaube, Hüseyin Basic eigentlich den anderen, den Unioner noch wegblockt und dann zu Fall, dieser zu Fall kommt, beides irgendwie so ohne Videobeweis. Obwohl, wurden die initial gegeben? Nee, also der Handelfmeter nicht, aber wurde der Foul-Elfmeter direkt gegeben? Oder auch erst über Video?
Nee, der wurde initial gegeben.
Ja, okay. Ja, dann hättest du den wahrscheinlich auch nicht zurückgenommen. Ja, aber den Handelfmeter bleibe ich dabei. Ohne Videoschiedsrichter kümmert sich niemand um dieses Handspiel, weil ja auch der Ball jetzt nicht irgendwie krass, denn irgendwie, ja, ist egal. Lass uns diesen Videoschiedsrichter einfach skippen und weiter geht's.
Ja. Keins trifft. Kurz vor der Halbzeit, guter Zeitpunkt für einen Anschlusstreffer. Und dann wurde auch relativ, es wurde direkt zur Halbzeit gewechselt. Tigges und Heinz kamen rein für Schmitz und Adamian, Haberer auf Seiten von Union für Khedira. Dann gibt es eine Möglichkeit, wo wieder Ali Du im Zentrum des Geschehens ist. Der hat ja letzte Woche, nachdem er irgendwie aus wenigen Metern kläglich vergeben hat, gesagt, okay, dann mache ich den nächsten einfach rein. Kriegt das Ding von Finkgräfe und Tigges in die Mitte auf 5 Meter auf den Fuß serviert. Ja, ist nicht einfach zu nehmen im Fallen, aber bringt ihn halt nicht aufs Tor. Das hätte das 2-2 sein können oder müssen. Und dann passiert lange Zeit nichts. Uth kommt nach einer Stunde für Martel ins Spiel. Es passiert lange Zeit nichts. Man hat eigentlich nicht das Gefühl, dass Köln da noch irgendwas tut. Union trifft dann auch nochmal die Latte. Und ja, dann folgt irgendwie eine vogelwilde Schlussphase. Man hat schon gemerkt, der FC drückt und drückt und drückt, aber es war einfach das typische Bild der Saison, es fällt nicht viel ein. Uth im Fallen dann irgendwie so ein ganz komischer Schussversuch, Tigges nicht im Abseits, köpft das Ding dann, oder ja, gegen die Laufrichtung von Renault, steht 2-2 in der 87. Minute. Und da hast du gemerkt, okay, jetzt sind sie alle wieder da, das Stadion war wieder da, 5-6 Minuten Nachspielzeit. Und Damien Downs, der eben eingewechselt wird, macht nach einer Willensleistung von Meiner, den ich auch diese Saison häufig verteufelt habe, das 3-2. Macht er gut. Also das Tor geht zur Hälfte auf Meiner und macht das 3-2 und da fliegt halt in Köln das Dach weg. Die Emotionen, die Bilder, das war einfach nur großartig. Ich will nicht sagen, dass das für vieles entschädigt, aber das ist das, was Fußball ausmacht. Und na klar, hast du jetzt wieder Hoffnung. Je nachdem, was eben der Wettbewerb so macht, was die Konkurrenz so macht. Und das ist eigentlich schon
fast... Ich habe eine kurze Frage.
Ja.
Meinst du, die 37 von Köln, Vorname Linden, wenn der einen Fehler macht, sagt er, ja, war meiner?
Ja, denke schon.
Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Kurz auf die Zahlen geblickt. Union hat 5-6 Kilometer mehr abgespult. Das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich für Union. Trotzdem sollte man da nochmal draufschauen auf Kölner Seiten. Insgesamt war es ein Abstiegskracher, 77% Passquote versus 65% Passquote. Das ist einfach furchtbar schlecht, ganz, ganz furchtbar schlecht. Köln hatte 62% Ballbesitz, hat auch mehr aufs Tor geschossen, aber letzten Endes war das insgesamt kein dolles Fußballspiel. Nichts, was jetzt irgendwie für die Nachwelt und Fußballliebhaber übrig bleiben wird, aber die Dramaturgie und die Emotionen, die waren schon erstklassig, das kann man nicht anders sagen.
Brauchst du auch nicht im Abstiegskampf. Da brauchst du keine Leckerbissen, da brauchst du keinen Sahnefußball. Da musst du genau so die Punkte einfahren. Köln lebt noch. Warum? Aber auch nur, ja, nicht mehr ganz so wahrscheinlich noch lebendig ist wegen des nächsten Spiels, über das wir jetzt sprechen. Chronologisch ist es nicht, aber es passt jetzt eigentlich ganz gut in die Reihe, weil auch Mainz hat gespielt, die natürlich der direkte Abstiegskonkurrent von Union und Köln sind. Und ja, die hatten, ich würde nicht mal sagen, die hatten eine Leistungsexplosion, sondern die haben einfach vernünftig Fußball gespielt und alles reingeworfen. Und Dortmund, die in der Liga eigentlich nicht mehr wirklich was machen müssen, weil sie auf jeden Fall für die Champions League qualifiziert sind, weil sie auch im Champions League-Finale sind. Also sowohl über die Liga als auch über die Champions League. Wobei... Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall haben die in der Liga nicht mehr die ganz großen Ambitionen. Das hat man auch gemerkt, denn in Minute 12, 19 und 23 fallen 3 Tore für Mainz und da war der Ofen dann eigentlich auch schon aus. Danach passiert nicht mehr ganz so viel, auf jeden Fall nicht auf dem Scoreboard. Und ja, du hast es mir schon geschrieben, du warst ein wenig erzürnt, vor allem weil Dortmund und Köln ja auch einige, keine offizielle, aber durchaus sympathisierende Vereine sind. Und Dortmund gesagt hat, klar, die wollen alles reinwerfen. Das hat die Leistung jetzt nicht unbedingt wiedergespiegelt.
Nee, also erstmal, es ist sogar ganz hervorragend chronologisch, weil Köln hat 15:30 gespielt und Mainz hat Dortmund um 18:30 empfangen. Das heißt, aus Köln haben alle nach Mainz in die andere Karnevalstadt rübergeschaut und geguckt, was macht die Borussia da jetzt? Du sagst es schon, Dortmund und Köln auf Fanseiten verbindet einiges. Letzte Saison, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen ausholt, haben die Dortmunder ja gegen Mainz gespielt und die Meisterschaft verspielt. Wir erinnern uns, zeitgleich haben wir die Bayern in Köln empfangen. Für uns ging es um gar nichts mehr. Aber wir haben ein richtig, richtig gutes Spiel gegen die Bayern hingelegt. Wir haben uns voll reingehangen, weil wir gesagt haben, das sind wir dem Wettbewerb der Bundesliga auch schuldig. Und wir hatten die Bayern am Rande einer Niederlage beziehungsweise eines 1:1. Und es hätte gereicht,
an den um Eiern. Die Dortmunder zu Meister zu machen. Ihr hattet sie an den Eiern.
Ja, und da haben wir auch gesagt, das wollen wir irgendwie für Dortmund möglich machen. Gut, Musiala hatte dann mit einem Genie-Moment irgendwie was dagegen in der letzten Minute so gefühlt. Und die Dortmunder haben sich jetzt nach diesem Wahnsinnsauftritt in der Champions League hingestellt, auch unmittelbar nach dem Spiel teilweise in Person von Funktionären, Watzke, Terzic, die Spieler, Schlotterbeck, keine Ahnung wer alles, haben sich hingestellt und die Luke ganz weit aufgerissen und gesagt, also, es gibt so viele Gründe, warum wir jetzt hier gegen Mainz auf 120, auf 110% müssen. Erstens haben wir noch eine Rechnung mit denen offen, letzte Saison, ja. Zweitens, wir müssen die Spannung hochhalten. Das Finale ist ja erst in ein paar Wochen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt hier in der Liga abschenken, uns irgendwie auf die Couch setzen und auf einen schönen Tag warten. Wir müssen oben bleiben mit der Spannung. Drittens, wir sind es dem Wettbewerb und auch den Kölnern, den Bochumern, den Unionern, das sind ja nicht nur die Kölner, die davon betroffen sind, schuldig, dass wir hier ernsthaft weitermachen. Schlotterbeck hat, glaube ich, auch mit Hinblick auf seinen Bruder, der ja in Bochum spielt, gesagt, keine Sorge VfL, wir geben 110% in Mainz. Also nur so Aussagen kamen und dann schickt Edin Terzic eine Startelf ins Rennen, wo du schon denkst, Junge, willst du mich verarschen? Also was genau hat das bitte damit zu tun, was du an Worten und Versprechen aus deinem Mund gelassen hast in den letzten Tagen? da habe ich schon resigniert und gedacht, okay, danke, ihr wollt uns verarschen. Und dann dieses Spiel zu sehen und wie sie spielen, das war einfach eine bodenlose Frechheit, wirklich. Das grenzt an Wettbewerbsverzerrung und wir hatten sowas ja vor etlichen Dekaden schon mal, 12-0 als Stichwort, Gladbach war involviert, Dortmund war involviert, wo Dortmund nicht wirklich gut weggekommen ist, was das Thema Wettbewerbsverzerrung angeht. Und dann legen die einen derart lustlosen, abgefuckten Auftritt hin da in Mainz, wo ich mir nur denke, sorry, das ist bodenlos, das ist einfach ein gottloser Auftritt gewesen. Nichts, aber auch gar nichts hat das damit zu tun gehabt, was sie versprochen haben. Du hast es gesagt, sie liegen 3-0 nach 20 Minuten zurück. Es hätte auch noch ein viertes geben können. Moukoko hatte irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit einen Abseitstreffer erzielt. Das war das Maximum an Aufbäumen, was man irgendwie von den Schwarz-Gelben gesehen hat an diesem Tag. Und ja, also du merkst es schon, ich rede mich da komplett in Rage, weil ich das einfach, ich finde das einfach, wir haben uns das selbst zuzuschreiben, ja, da wo wir sind, das liegt einzig und allein daran, dass wir eine scheiß Saison spielen. Aber wenn du so die Futterluke aufmachst und anfängst zu erzählen, was du alles abliefern wirst und dann so eine Leistung bringst, dann packe ich mir nur an die Birne. Hättest du vorher die Schnauze gehalten und gar nichts gesagt und gar nichts versprochen, ich glaube, ich würde mich jetzt nicht so sehr aufregen.
Das verstehe ich gut. Ich hatte es dir auch schon gesagt, wir hatten direkt nach Abpfiff oder während des Spiels, hattest du mir schon geschrieben und deinem Frust, den du, glaube ich, zu Recht auch hast, schon ein bisschen, ja, du hast dir Luft verschafft, sagen wir mal so. Und ich hatte da schon gesagt, es ist einfach Pech für euch, beziehungsweise Glück für Mainz, dass der Spielplan nun mal jetzt so ist und es für Dortmund in der Liga einfach um absolut nichts mehr geht. Ich kann den Frust absolut verstehen und das ist halt immer scheiße. Ich kann aber auch Dortmund verstehen, dass die mit den Köpfen, auch wenn sie das sagen, und da stimme ich dir total zu, dann haltet halt einfach den Mund und sagt halt nichts, macht keine Kampfansagen, wenn ihr dann so spielt. Hätten sie einfach nichts gesagt, dann hättest du nicht so dich so aufgeregt. Das kann ich total verstehen. Ich kann aber auch die Spieler verstehen, dass wenn man dann erstmal 1-0 oder 2-0 relativ zeitig hinten liegt, dass da jetzt in der Liga das große Aufbäumen nicht kommt, nachdem du eigentlich in der Champions League so sehr unter Spannung stehst in den beiden Halbfinals. Das kann ich irgendwie auch verstehen, auch wenn es natürlich für den Wettbewerb maximal ungünstig ist. Und da, um das abzukürzen, ich kann das total verstehen und ich hätte mich mindestens genauso aufgeregt. Da gab es ja schon mal tatsächlich auch mit HSV-Beteiligung ein Spiel, wo sich damals die Bayern sehr stark drüber aufgeregt haben. Da haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Das 6-0 von Bremen gegen den HSV, das war nämlich am drittletzten Spieltag in dieser Saison, wo der HSV einfach dann auch nochmal den Torwart ausgewechselt hat oder mit einem anderen Torwart gestartet ist, mit Tom Starke tatsächlich damals, und dann 6-0 in Bremen unter die Räder gekommen ist, und da hat Uli Hoeneß damals sich auch zu Recht aufgeregt, dass es nicht sein kann, dass man in einem Derby einfach so eine Leistung zeigt und dann auch noch mit einem anderen Torwart spielt, dass es halt Verzerrung ist des Wettbewerbs. Und ja, ähnlich ging es wahrscheinlich dir gestern bei dem Spiel Mainz gegen Dortmund.
Ja, also ich muss auch mal jetzt versuchen, die Emotionalität rauszubringen, so aus Sicht des Trainers. Ist das so klug, jetzt irgendwie die Startelf komplett zu schonen, wenn wir davon sprechen, dass in einem Monat, knapp einem Monat, das Finale ist? Macht das so furchtbar viel Sinn? Ich meine, ich habe mir das dann auch angeguckt, ne, was hat denn Real Madrid parallel gemacht? Die sind ja auch schon, haben alles in Sack und Tüten, sind Meister. Die haben oder hatten Stand gestern noch 4 Spiele in der Liga zu spielen, also ein bisschen was mehr als die Dortmunder bis zum Finale. Und was macht Ancelotti da? So, der hat fairerweise auch eine B-Elf ins Rennen geschickt gegen Granada. Und gleichzeitig denke ich mir so, ist das so smart? Also macht das so furchtbar viel Sinn? Du willst natürlich keine Verletzungen riskieren, das verstehe ich schon. Es gibt Argumente dafür, dass man jetzt auch sagt, Belastungssteuerung. Man schont die Jungs, die haben eine lange Saison gespielt und du willst, dass die wirklich frisch reingehen. Und gleichzeitig ist doch Spielrhythmus sowohl für Körper als auch für Geist unglaublich wichtig, oder nicht? Also was habe ich denn davon, wenn ich jetzt auf beiden Seiten 3-4 Wochen kein Pflichtspiel spiele und dann auf dem Punkt da sein muss? Ist das so sinnvoll?
Ja.
Also wie siehst du das?
Glaube ich auch, dass es sinnvoll ist, den Spielrhythmus beizubehalten, aber das sind halt jetzt Spiele, es ist noch ein bisschen hin und ich glaube, die letzten Spiele vor dem Champions-League-Finale, da werden die auch wieder mit der gewohnten Elf dann spielen. Bei Real, du hast es gerade schon gesagt, die haben noch 2-3 Spiele, die haben noch genug Spielpraxis, bevor sie das Champions-League-Finale spielen. Dortmund hat jetzt halt nur noch ein Spiel und ich glaube, nächsten Spieltag wird dann wahrscheinlich auch wieder die Stammelf spielen. Oder sie ziehen es halt wirklich durch und sagen, wir schonen jetzt die Kräfte. Halte ich aber auch nichts von, einfach mehr oder weniger jetzt schon zu signalisieren, hey, wir können jetzt eigentlich schon mal nachlassen und dann müssen wir aber nochmal wieder hochfahren. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, keine Ahnung. Am Ende kann man da immer einfacher drüber sprechen, wenn man sieht, wie es ausgegangen ist. Aber ich finde es auch uncool. Auch vor allem gerade, wenn es so ein Spiel ist, wo es für andere Beteiligte noch um so viel geht.
Ja. Also um da vielleicht einen Strich drunter zu machen, die Dortmunder haben sich unglaublich viele Sympathien in Köln verspielt. Ich war auch in den sozialen Medien unterwegs, da gibt es etliche Kölner, die nichts mehr von irgendwelchen Dortmund-Sympathien hören wollen. Es gibt etliche Dortmunder, die sich die Mühe machen, mal eine Minute zu nehmen, um sich irgendwie im Namen des Vereins und der Mannschaft bei den Kölnern zu entschuldigen, weil die sich einfach schämen und peinlich berührt sind für diese Nichtleistung, für diesen lauen Sommerkick und diese aktive Einflussnahme auf den Wettbewerb. Also damit hat sich der Verein einen Bärendienst erwiesen, aber gut, das interessiert am Ende vielleicht außerhalb von Dortmund und Köln auch niemanden mehr. Lass uns gerne einen Punkt hinter dieses Spiel machen und uns zum letzten Spiel kommen, was wir mitgebracht haben. Und das ist die Gladbacher Borussia, die die Frankfurter Eintracht empfängt. Und dieses Spiel haben wir mitgebracht, also unter anderem, weil
war nicht viel los.
Genau, unter anderem, weil zwei Spieler verabschiedet wurden, über die wir eingangs schon sprachen. Hermann und Janschke. Und weil es für Gladbach noch so ein bisschen gegen den Abstieg ging. Und für Frankfurt geht es ums internationale Geschäft, genauer gesagt um die Champions League sogar. Aufs Spiel eingegangen Robin Hack, der so ein bisschen der Rückspielheld der Borussia ist, auf sich aufmerksam gemacht hat in der Rückrunde, trifft zum 1:0. Dina Mbembe gleicht in der 35. dann zum 1:1 und auch gleichzeitig zum Endstand aus. Und was so ein bisschen absurd ist, bevor wir vielleicht auch nochmal auf die Spieldaten eingehen, Gladbach hat sich durch diesen Punkt den Klassenerhalt gesichert, weil Köln mitgeholfen hat durch den Sieg gegen Union und Dortmund hat mit seiner Nichtleistung und so können wir dann alles irgendwie miteinander verknüpfen, den Frankfurtern die Möglichkeit gegeben, dran zu bleiben an Platz 6, beziehungsweise Dortmund muss nochmal mithelfen, so rum ist es eigentlich richtiger, im Champions-League-Finale, denn wenn die gewinnen, dann kann Frankfurt mit Platz 6, auf dem sie aktuell stehen, in die Champions-League einziehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wüsste ich als Frankfurt-Fan nicht, ob ich das wollen würde. Also Champions-League hin oder her, aber diese Saison
logisch.
Ja, aber Digga, diese Saison hat Frankfurt wirklich also sehr überschaubar abgeliefert.
Es ist die Kohle, Lukas.
Ja.
Nichts anderes zählt in diesem Sport mehr. Wenn Frankfurt jetzt nochmal Champions League spielt, dann ist da aber nochmal wieder richtig was möglich. Die haben das mit Kolomani schon echt clever angestellt. Ikitike verpflichtet, der blüht jetzt langsam auf. Wenn die jetzt da nochmal ein paar Spieler holen, dann greifen die nächstes Jahr wieder in der Champions League an. Auch wenn sie sich dann dieses Jahr schon aus Versehen dafür qualifizieren. Natürlich will das jeder Verein, will diese Kohle haben, weil wenn Frankfurt clever ist, wissen sie ja auch, die holen jetzt nicht dann die Spieler, um in der Champions League ins Viertelfinale zu kommen, sondern die holen die Spieler, um den Kader breiter aufzustellen für die nächsten 3-4 Jahre. Und natürlich wollen die das, aber ja, ich finde es auch einfach wild, dass selbst Hoffenheim noch in die Champions League könnte, theoretisch. Also das ist wirklich, was? mit 43 Punkten, und beziehungsweise wenn Frankfurt verliert, Hoffenheim gewinnt, dann haben beide 46. Besseres Torverhältnis aktuell noch bei Frankfurt. Wenn eben Frankfurt verliert und Hoffenheim gewinnt, dann ändert sich das natürlich nochmal. Und dann kannst du einfach mit 46 Punkten in die Champions League, das fühlt sich einfach sehr falsch an.
Das ist doch albern. Und darauf will ich ja hinaus, dass du am Ende da Teams rumtouren hast, die international vertreten sind, die wirklich also das denkbar krasseste Minimum an Punkten eingefahren hat. Und das kann doch nicht gut gehen nächste Saison, dass dann diese Mannschaften in irgendeine Doppel- oder Dreifachbelastung geschickt werden.
Das ist auch scheiße.
Das fliegt denen doch komplett um die Ohren.
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich das wollen würde.
Ich finde, das sollte auch begrenzt sein. Also es sollte begrenzt sein, wie viele Teilnehmer pro Liga an der Champions League teilnehmen dürfen und nicht über irgendwelche Sonderregelungen und Club-WM und hier habt ihr nochmal, hier habt ihr den OZ-Pokal, den hat Unterhaching gewonnen und deswegen darf jetzt hier auch noch der Sportclub Freiburg irgendwie in die Champions League. 4 Clubs maximal, was ich eigentlich schon zu viel finde, weil es dann eben immer weniger Überraschungen gibt. Es gab 76 Teams, die in der Champions League teilgenommen haben. Davon waren 75 Teams, also immer jeweils in den Jahren, seit es die Champions League gibt, seit 93. Es waren 75 Mal Teams aus den großen 5 Ligen, Deutschland, England, Spanien, Italien, Frankreich, und ein einziger Halbfinalist seit 93 war nicht aus diesen Ligen. Und warum? Weil die halt die Champions League Plätze, die Startplätze hinterhergeworfen bekommen und auch das Geld. Lass uns doch damit aufhören. Also ja, es ist irgendwie geil, wenn du diese Spitzenpartien im Halbfinale hast, aber überleg doch mal, wie das in den 90ern und 2000ern waren, wie es dort war, was das für eine Besonderheit war, wenn Bayern München gegen Real Madrid gespielt hat. Das ist alle 5 Jahre ist das passiert und jetzt hast du das alle 2-3 Jahre, weil du sich da immer wieder triffst in diesem, im Viertelfinale, Halbfinale, Achtelfinale, wann auch immer. Es ist nichts Besonderes mehr. Es ist ja eigentlich schon der Vorgeschmack auf eine Super League, weil es sich einfach immer wiederholt. Die Vereine, die in der Champions League spielen, die kriegen mehr Geld, die landen wieder in der Champions League, die kriegen mehr Geld und der Abstand wird immer, immer größer und die Top-Ligen schachern sich da einfach die Millionen zu und die anderen kleineren Ligen können gar nicht aufschließen. Und das ist jetzt einfach das perfekte Beispiel dafür, wenn du in der Bundesliga mit 46, maximal 49 Punkten dann in die Champions League kommst, weil dein Mitglied aus der Liga die Champions League holt. Was ist das bitte für ein Schwachsinn?
Ja, und wenn man dann jetzt das Ganze auch noch irgendwie in die nächste Saison drängt, wo ja die Champions League das erste Mal unter dem neuen Modus, auf den ich übrigens überhaupt gar keinen Bock habe, gespielt wird, da spielt ja dann der UEFA-Koeffizient auch eine entscheidende Rolle dabei, in welchem Topf du als Mannschaft landest. Gut, die Frankfurter haben jetzt in den letzten Jahren ein bisschen was dafür getan, ihren Koeffizienten aufzubügeln. Aber stell dir mal vor, Bremen oder Heidenheim kommen jetzt irgendwie hier noch in die Champions League aus Versehen. Also, passiert jetzt nicht mehr, aber Hoffenheim hast du ja auch noch erwähnt. Es wäre diese Saison durchaus möglich gewesen, dass Heidenheim plötzlich anstelle der Eintracht, Frankfurter Eintracht in der Champions League landet. Die sind irgendwie im UEFA-Koeffizienten quasi mit minus 100 angesiedelt. Das heißt, die gehen in, keine Ahnung, Top 3, Top 4, werden dann womöglich direkt am Anfang gegen die 8, was Meister der jeweils europäischen Ligen. Ja, schönen Dank. Was soll denn das?
Ja, also, na gut. Es ist kompletter Quatsch, wirklich. Dieser ganze Modus, dieser ganze Pokal, das muss einfach revolutioniert werden und das ist jetzt passiert und ja, das ist vielleicht irgendwie ein Stück weit fairer und nee, ist es halt nicht. Also solange das in der Liga die Aufteilung so ist, dass immer 4 Vereine von den großen Ligen, von den größten 4 Ligen, also im Koeffizienten die besten Ligen da in die Champions League kommen, das ist einfach witzlos, also wirklich. Champion als Vierter, weiß ich nicht, ob man sich dann Champion nennen soll und in der Champions League spielen darf und jetzt sogar als Sechster, wo du wirklich gar nichts mit Champion zu tun hast und irgendwie, ich gucke gerade mal nochmal auf die Tabelle, solide, oh mein Gott, 38 Punkte Rückstand auf dem Ersten hast und dann spielst du in der Champions League, wie bitte?
Bitte, das ist Wahnsinn. Nee. Wir reden uns in Rage, Lutz.
Bitte nicht.
Wir reden uns in Rage. Wir ändern das auch nicht mehr, auf uns hört eh niemand. Ist vielleicht auch ganz gut.
Nee, so. Also wenn es danach gehen würde, was meinst du, wie toll der Fußball wäre, wenn einfach mal die Leute auf uns hören würden? Ach, also dann hätten wir ein Salary Cap. Wir hätten TV-Gelder umgekehrt verteilt. Der Letzter wird, kriegt das meiste Geld. Ich würde dann den kompletten Sozialismus in der Bundesliga einführen, so wie in der USA. Das ist auch eigentlich verrückt, ne? Das einfach das kapitalistischste Land dieser Welt hat den fairsten Sportmodus ever. So, das ist einfach, das kannst du niemandem erzählen mit dem Draft und alles und das die umgekehrte Reihenfolge, der schlechteste bekommt den besten Pick und kann so seine Franchise umkrempeln. Das ist eigentlich, wenn die das einfach mal auf ihr Land ummünzen würden, dann wäre die USA vielleicht ein richtig cooles Land.
Okay, jetzt artet es richtig aus. In das Rabbit Hole gehen wir auf gar keinen Fall rein jetzt.
Wir machen die Folge jetzt zu.
Es war wieder schön. Cool, dass du wieder da bist aus dem schönen Schottland. Das war's von uns für euch, Folge 29 Couch Capitanos. Ihr kennt das Spiel, wir freuen uns und danken euch fürs Zuhören. Tragt es hinaus in die Welt. Wir haben 0 Euro Adspend und sind dementsprechend darauf angewiesen, dass ihr Leuten erzählt, was wir tun und ob es euch gefällt oder nicht. Und dementsprechend danke an dich, Lutz. Wir hören und sehen uns. Schönen Sonntagabend dir.
Das Danke gebe ich zurück. Schön, dass ich das wieder mit dir aufnehmen konnte nach dem Urlaub. Es ist dann doch wieder eine Freude, jede Woche wieder. Nächste Woche sind wir auch wieder dabei. Das war Folge 29 der Couch Capitanos. Ja, tschüss.
Ciao.